So, guten Morgen, liebe Geschwister. Zweiter Teil des Wochenendes. Freue mich, dass ihr alle hier seid und freue mich, dass ich wieder da sein darf. Der Herr möge Gnade schenken für den Dienst heute Morgen und für unsere Gemeinschaft. Wir haben es jetzt schon gehört am Anfang. Das Thema heißt natürlich und der geistliche Mensch. Das ist ja gar kein Fremdwort mehr, was ich jetzt sage. Der natürliche Mensch, so ist die Übersetzung der alten Elberfelder Übersetzung, dort steht eigentlich der seelische Mensch oder der psychische Mensch. Nicht? Das kennen wir alle aus der Psychologie oder von dem Namen Psychologie her, die Psyche, die Seele oder wie dann hier übersetzt wird, der natürliche Mensch. Wir haben schon dann den Text gehört, 1. Korinther 2, Vers 12 bis 15. Und bevor ich anfange, möchte ich jetzt die Stelle 1. Mose 2, Vers 7 lesen. Beziehungsweise lese ich noch nicht, die kommt gleich jetzt. Ich sollte zuvor noch feststellen, dass ich nicht über seelische oder psychische Erkrankungen spreche. Diese gehören in die Hände von Fachleuten. Dass hier der Körper, bei der Seele auch der Körper massiv beteiligt ist, erkennt man an der Tatsache, dass durch Medikamente manches zu lindern ist an psychisch Erkrankten. Man kann eine psychische Erkrankung haben und trotzdem ein geistlicher Mensch sein oder gerade deshalb ein geistlicher Mensch sein. Das muss ich einfach am Anfang zur Abgrenzung sagen. So, aber jetzt kommt die angekündigte Stelle, 1. Mose 2, Vers 7. Und Yahweh Elohim bildete den Menschen Staub vom Erdboden und blies in seine Nase Odem des Lebens. Und es war der Mensch zu einer lebendigen Seele. Die zweite Stelle, 1. Korinther 15, Vers 45. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam, Jesus, zu einem lebendig machenden Geist. 1. Korinther 15, Vers 46. Doch war nicht zuerst das Geistliche, sondern das Seelische. Und darauf erst das Geistliche. 1. Korinther 2, 14 aus den ganz am Anfang vorgelesenen Versen. Es steht hier der natürliche Mensch und wie ich schon sagte, steht dort eigentlich der psychische oder der seelische Mensch. Es erscheint uns unvorstellbar, dass jener Mensch Adam zusammen mit seiner Frau Eva, die sogar zuerst in Sünde fiel, in jener herrlichen Umgebung sündigen konnte. Der Mensch war doch sehr gut erschaffen. 1. Mose 2, Vers 31. Aber wenn wir gut zugehört haben, haben wir nämlich alle, aber wir brauchen jetzt die Erklärung dazu, dann haben wir etwas herausgehört. Adam war vollkommen, ganz bestimmt, nach Geist, Seele und Leib. Auch nach dem Geist. Auch wenn das dort nicht explizit steht, doch er war von seiner Seele betont. Oder kurz gesagt, Seele betont. Erst in den Kapiteln 1. Mose 6 und 7 wird vom Geist des Menschen gesprochen. 1. Mose 6, 17, das alles im Zusammenhang mit der Sintflut. Oder 1. Mose 7, Vers 15 und 32. Nun die zentrale Stelle 1. Korinther 2, Vers 14. Der seelische oder der psychische Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich verstanden werden. Adam war noch nicht gefallen. Da war ihm das Geistliche bestimmt noch keine Torheit. Aber er verstand nicht das Geistliche, das hinter dem Befehl Gottes stand und bestimmt auch noch nichts von dem Geheimnis Gottes und von seiner göttlichen Geistwirklichkeit. Adam war von Gott geschaffen, eindeutig. Aber er war nicht aus ihm geboren, wie Jesus. Das war der große Unterschied. Ihm fehlte die Neuzeugung, überhaupt die Zeugung von oben. Deshalb war er ein, und nochmal dieses Wort zu benutzen, ein Psychikos, ein seelischer Mensch, ein seelischer. Und nun taucht die Schlange auf. Durch ihre Verführung geschieht der Sündenfall. Eva, zusammen mit ihrem Mann, sieht nicht mit den geistlichen Augen des Herzens, ein Wort aus Epheser 1,18, sondern mit ihrer Seele und ihrem Fleisch. Und das bedeutet, sie sah mit der Augenlust, nämlich sie sah. Und mit der Fleischeslust, und sie aß. Und mit der Hoffart, sein wollen wie Gott, hat die Schlange ihnen beigebracht, sein wie Gott. Das hat auf sie massiv gewirkt. Und das hat sie einfach beurteilt mit ihrer Seele und dem dahinterstehenden Fleisch. Und dieses im Garten Eden erprobte Modell, das Angebot der Schlangen und Satans, wiederholt sich tagtäglich in der Welt. Dort hat es funktioniert und heute funktioniert es auch. Nicht, da kann, denn die einen kann man mit den Augen verführen, zum Beispiel ein Mann oder eine Frau, wieder andere mit allem Schönen und Künstlerischen, wieder andere mit Ideologien und Ideen und mit Angeboten zur Weltverbesserung, das ja das heute läuft, und wieder andere nur mit einer Wurst, ein Stück Fleisch, und heute durch KI, also künstliche Intelligenz, und den von Computern unterstützten Menschen, so will man sich heute über Gott erheben. Und Sie haben denn alle ja den Namen auch, denk wenigstens schon gehört. Dazu gehört Yuval Noah Harari. Er will den göttlichen Menschen schaffen. Der hat ja auch ein Buch geschrieben, Homo Deus. Ich habe das angefangen zu lesen. Ich konnte das nicht lesen. Habe ich nicht geschafft. Er hat also den göttlichen, den Homo Deus will er schaffen. Der Anschluss an den Computer macht ihn gottgleich, gottgleich, wie man meint. Bin ich gar Gott überlegen. Gott gibt es nicht, das ist eindeutig bei ihm, nur Evolution. Im Prinzip ein satanisch-antichristliches Programm. Je länger, je mehr stehen wir in einem sich verändernden Umfeld, da sieht man zum Beispiel an der Absicht, das sogenannte CBDC-Geld einzuführen, haben Sie auch schon gehört, habt ihr schon gehört. Wenn nicht, dann jetzt heute, gehen Sie an den Computer, sonst wohin, gucken Sie, was das bedeutet. CBDC. Central Bank Digital Currency heißt das, als Zentralbankgeld. Und dann soll noch durch ein Lastenausgleichsgesetz das Vermögen nach und nach eingezogen werden. Das sind alles Dinge, die heute laufen, die sind schon vorbereitet, EU und sonst wo. Hier sind wir gefordert, diesem allem in Weisheit zu begegnen, aber auch in einem klaren Bekenntnis zu Jesus Christus, unserem Herrn, in der sogenannten Apologetik der Verteidigung des Evangeliums. Der seelebetonte Mensch vernimmt nicht, was des Geistes Gottes ist, auch nicht sein forschender Geist. Die Wissenschaft hat Gott längst abgeschafft. Ihr Ursprung liegt im heidnischen und gottfernen Griechenland, auch bekannt. Die Seele des Menschen, sie vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Der Mensch mag edel oder primitiv sein, ein edler Humanist oder ein primitiver Schläger, ein kluger Theologe oder ein ungelernter und ungelehrter Analphabet, ein Theoretiker oder ein Praktiker, ein Wissenschaftler oder ein Handwerker, ein getaufter Christ oder ein Heide, ein Protestant oder ein Katholik, der Papst oder der Dalai Lama, wer den Geist Gottes hat, vernimmt einfach nichts vom Geiste Gottes. Ja, oder ein Methodist oder ein Landeskirchler gilt das Gleiche. Für die Bibel ist der seelische Mensch der nicht wiedergeborene Mensch. Sein Wollen, Handeln und Fühlen gehen über seine Seele. Das Problem von Adam und Eva war, dass sie bei der Versuchung durch die Schlange nicht in eine geistliche Beziehung zu Gott eingetreten sind, der sie geschaffen hat, ihn fragten, ihn um Hilfe anriefen, sondern mit der Beurteilung der Seele und dem Begehren und dem Begehren des Fleisches der Versuchung gegenübertraten. Und da waren sie hoffnungslos verloren. Sie stellten das Wirken des Geistes zurück, der zweifellos auch in ihnen war, und ließen der Seele den Vorrang in der Beurteilung der Situation. Und da merken wir schon, erst wenn der Geist Gottes etwas Neues in uns geschaffen hat, dann vernehmen wir, was des Geistes Gottes ist. Das heißt, wir können zu Gott rufen, mit ihm sprechen, ihn um Hilfe anrufen, ja sogar ihn anflehen. Deshalb wird von Jesus ausdrücklich betont, dass er der Christus ist, der Gesalbte, der Messias, gleiche Worte, der Träger des Gottesgeistes in seiner ganzen Fülle. Jesus betrachtete alle Dinge geistlich und deshalb sündigte er nicht. Und wir wollen ihm darin nachfolgen, oder um gestern zu sagen, wir wollen ihn darin nachahmen. Diese Geistesfülle für seinen Auftrag erhielt er jedenfalls, die Geistesfülle, bei seiner Taufe durch Johannes den Täufer. Denn Johannes bezeugt in Johannes 1, Vers 32, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren und er blieb auf ihm. Und wir erhalten den Geist Jesu Christi durch die sogenannte Wiedergeburt, die Neuzeugung oder die Zeugung von oben. Dazu Titus 3, Vers 5-4. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt, jetzt kommt das Wort, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er, habe ich unterstrichen, reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland oder unseren Retter. So sind wir gerettet. Jesus, unser Retter. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, sondern durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Noch einmal, welchen reichlich, das muss man unterstreichen, das Wort. Wir haben nicht nur ein bisschen Geist, wir haben reichlich Geist, den er über uns ausgegossen hat, erfahren durch Jesus Christus, unseren Heiland oder unseren Retter. Wir müssen uns das immer bewusst machen, dass er uns reichlich geben will, nicht nur so ein bisschen so ein schwaches Christentum. Nein, er will uns reichlich geben bei aller menschlichen Schwäche, die wir natürlich haben. Hier wird auch deutlich, wie notwendig es ist, dass wir die Fülle des Geistes erhalten und darum aber auch bitten. Das kriegt man nicht im Mittagsschlaf auf dem Sofa. Nein, da muss man auch darum bitten. Und wir müssen uns das auch vergegenwärtigen. In ihm, in Jesus, wohnt die Fülle Gottes leibhaftig, Kolosser 2, Vers 9. Und von uns lesen wir in Epheser 5, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, was zur Liederlichkeit führt, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Darum geht es. Werdet mit dem Geist erfüllt. Nur wer in der Fülle des Geistes steht, ist wirklich geistbetont. Und dann muss ermahnend noch hinzugefügt werden, dass wir den Geist nicht dämpfen dürfen, wörtlich heißt es dort sogar, nicht löschen dürfen. Nicht löschen dürfen. Es gibt viele Methoden, das ist aber heute nicht mein Thema, wie man den Geist auslöscht. Das Sterben. Ich aber starb, so lesen wir in Römer 7, Vers 10. Das geschah, weil ich durch das Gesetz zum Sündigen veranlasst wurde. Und so geschah es auch im Garten in Eden. Durch die Sünde bin ich in den Augen Gottes gestorben. Das bringt Epheser 2, Vers 1 deutlich zum Ausdruck. Auch euch, die ihr tot waren, waret, als wir noch nicht wiedergeboren waren, als ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, wissen wir, das ist Satan, den Fürsten der Gewalt der Luft des Geistes, der mit seinem Finsternisgeist in uns hineinwirken will, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter welchen auch ihr wieder einst alle unseren Verkehr hatten, in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zornes waren, wie auch die übrigen. So war es in unserem gefallenen Fleisch. Und so wäre es auch heute noch, wenn nicht der Geist Gottes in uns wirken würde. Und so war es bei Adam und Eva. Sie haben übertreten. Als dann Gott durch den Garten ging, war es zu spät. Da komme ich nachher noch drauf zurück, als Gott durch den Garten ging. Was ist denn da eigentlich gestorben? War es ein geistlicher Tod? Sagen viele, es war ein geistlicher Tod. Gefällt mir nicht. War es ein seelischer Tod? War es ein leiblicher Tod? Wie gesagt, ich liebe den Begriff geistlicher Tod nicht, denn jeder Mensch hat immer noch etwas vom Geist Gottes, denn ohne den Geist Gottes kann er gar nicht leben. Das steht irgendwo bei Jakobus. Zweifellos gibt es viele widergütliche Menschen. In ihnen ist vielleicht nur noch ein glimmender Docht, ein bisschen was übrig von dem Geist. Aber wie Jakobus 2, Vers 26, ach, da ist jetzt die Stelle, 2, Vers 26 Auskunft gibt, ist der Leib ohne Geist tot. Jeder Mensch hat noch etwas vom Geist Gottes, den er bei der Schöpfung bekam. Also nach meiner Auffassung war es kein geistlicher Tod. Eine gewisse Reduktion, ja, aber kein geistlicher Tod. Aber, die einst lebendige Seele, der Adam wurde zu einer, der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele, verlor ihr Leben. Sie ist eben jetzt keine lebendige Seele mehr, eher eine von der Sünde geplagte Seele, die gibt es natürlich noch. Aber sie hat das göttliche Leben nicht mehr. Und diese von der Sünde geplagte Seele geht eben dann Schluss ins Totenreich und nicht zurück zu Gott. Aber noch etwas, als die Seele vor ihr verlor ihr göttliches Leben, aber auch der Leib starb mit. Lasst die Toten ihre Toten begraben, sagte Jesus in Matthäus 8. Der Leib ist in den Augen Gottes tot, das starb. Er ist jetzt ständig von Krankheit und Tod bedroht. Er verlor alle Fähigkeit, die Adam besaß. Und das waren in meinen Augen nicht wenige Fähigkeiten. Das Herrschen über die Tierwelt, die Vögel des Himmels, über die sollte auch herrschen, und über die Fische des Meeres. Und das geht in meinen Augen eben auch nur ein Stück weit über die Präsenz des körperlichen Menschen. Kehren wir nochmals zurück zur Seele. Sie ist jetzt unruhige Menschen. Das lesen wir im Psalm 42 und Psalm 43. Aber sie darf auf Gott harren, der sie in seine Ruhe bringen will. Letztlich hat alles auf Gott, dass er die Seele in ihre Ruhe zurückbringt. Oder in seine Ruhe zurückbringt. Noch besser, in die göttliche Ruhe. Die Seele wird erst ruhig, wenn sie ins Leben versetzt wird. So wörtlich nach Psalm 66, Vers 9. Das heißt, wenn sie durch den Geist, durch die Neuzeugung, wenn sie durch die Neuzeugung wieder zurückkehrt ins Leben, dann geht es der Seele wohl. Ein Wort aus 3. Johannes, Vers 2. Ich hoffe, so ähnlich steht es dort, dass es deiner Seele wohl geht. Und dann dürfen wir auch mit Psalm 66, Vers 16 sprechen. Komm, höre zu, alle, die ihr Gott fürchtet, und ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Das ist ein Wort für uns. Wenn wir gläubig geworden sind, dann ist unsere Seele da auch mit betroffen und wird mit berührt. Die Seele des Menschen ist im ganzen Menschen. Sie wird im Alten Testament durch das Blut dargestellt. Alles bekannt, 3. Mose 16 oder 17 steht das. Bei einem Ungläubigen klebt die Seele am Fleisch. Ist wie wenn sie am Fleisch kleben würde. Bei einem gläubig gewordenen Menschen soll sich die Seele zum Geist gesellen. Das ist ganz wichtig. Dann wird sie geistbetont und geistgeprägt und nicht von den Lüsten des Fleisches beeinflusst. Sie soll geistlich orientiert sein und vom Fleisch wegkommen. Ganz schwieriger Prozess. Das sind Sterbensprozesse im Leben eines Gläubigen. Das kann ja jeder, könnte jeder was davon erzählen. Deshalb lesen wir in Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Nicht wahr? Das ist die Antwort auf den Sündenfall. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen, wie es bei Eva war. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist, der Geist aber wieder das Fleisch. Diese sind einander entgegengesetzt, auf dass ihr nicht das tut, was ihr nicht wollt. Also wollt etwas nicht und tut es trotzdem. Das ist ja auch Römer 7 oder Römer 6. Aber jetzt, dass wenn der Geist, wenn wir geistgeprägt sind, tun wir das nicht, was wir auch nicht wollen. Das ist ja unser Problem geworden, dass unser Fleisch im Kampf gegen den Geist und der Geist im Kampf gegen das Fleisch ist. Merken wir doch jeden Tag, ständig. Deshalb müssen wir vom Geist geleitet werden, wie Paulus fortfährt. Wo das geschieht, dort ist ein Mensch zum Pneumatiker geworden, zum Geistesmensch, und dort darf er auch das Fleisch überwinden. Und jetzt kommen wir zurück zum Sündenfall. Und dann geht Gott durch den Garten. 1. Mose 3. Da gibt es schöne Übersetzungen. Bei der Kühle des Tages ging er durch den Garten. Oder beim Abendwind ging er durch den Garten. Ich weiß nicht, warum braucht Gott den Abendwind, dann braucht er die Kühle des Tages. Also ich brauche sie vielleicht, aber Gott doch nicht. Er ging durch den Garten beim Geistwind des Tages, das ist die bessere Übersetzung. Buber und Tursinai, das waren die Übersetzer und jüdischen Gelehrten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die haben übersetzt, er ging durch den Garten beim Geistwind des Tages. Und das ist richtig so. Aber wenn wir den Grundtext richtig angucken, dann heißt es dort, er ging durch den Garten Leruch Hayom, das heißt, er ging zum Geist oder Geistwind des Tages durch den Garten. Nicht beim, sondern zum Geistwind des Tages. Das ist ein Unterschied. Hatte da Gott eventuell das Leben dabei? Wollte er dem Psychikos, dem seelischen Menschen jetzt den zeugenden Geist bringen, der ihn in die Gotteskindschaft geführt hätte und ihn in die Gemeinschaft mit Gott gebracht hätte? Der hebräische Text lässt darauf schließen. Er kam noch einmal zum Geistwind des Tages. Eine erstaunliche Formulierung. Der Tag ist die Zeit des Wirkens Gottes. Deshalb halte ich für die treffendste Übersetzung, er kam zum Geistwirken des Tages. In der Nacht kann niemand wirken, Johannes 9, Vers 4. Der ganze Text dort lautet, Johannes 9, Vers 4. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Gott kam zum Geisteswehen, zum Geisteswirken des Tages. Nur am Tag konnte er wirken. Es war der Tag, wo Adam und Eva mit dem Geist Gottes in Berührung gekommen wären. Ich habe gesagt, dort steht le Ruach Hayom, zum Geist des Tages. Sagen wir nicht auch zum Wohl mit der Absicht, dass uns es dabei gut geht, wenn wir irgendwie diesen Wein trinken. Oder die Juden, noch besser, Lechaim, zum Leben, sagen sie. Ja, das können wir alle in Israel, dann haben wir das alles gelernt, Lechaim, zum Wohl, zum Leben. Da sagt man etwas zu einer Absicht. Es war Gottes Absicht, zum Geistwirken in den Garten zu kommen und um dem Menschen den Geist zu geben. Im Garten Eden wurde nur vom Oden der Neshama gesprochen, der den Menschen zu einer lebendigen Seele machte. Jetzt wäre der Geist dran gewesen. Gott wollte kommen zum Geistwirken des Tages. Aber da war zuvor der Sündenfall geschehen. Jetzt hätte er ihm den Geist gebracht. Ich verstehe das Wort nicht anders. Warum sollte Gott zum Geistwirken in den Garten kommen, wenn er nicht eine Absicht dabei hätte? In der Bibel steht nichts Unsinniges, also aus Versehen mal etwas. Nein, nein, das war das Programm Gottes. Aber es war dann zu spät. Und dann geht die Geschichte eben so weiter, wie dann das erste Buch Mose und andere Stellen in der Schrift das weiter erzählen. Und nur noch ein Wort zum fleischernen Christ, den gibt es. Die Bibel sagt eindeutig, dass der seelische Mensch, das ist der nicht wiedergeborene Mensch, nichts vom Geiste Gottes vernimmt. Also ein natürlicher Mensch, um Elberfelder nochmal zu zitieren, der seelische Mensch vernimmt also nichts vom Geiste Gottes. Ganz anders aber ist es beim fleischernen Gläubigen oder Christen. Den gibt es tatsächlich. Mit diesem Thema beschäftigt sich ja 1. Korinther 3 ausführlich. Wir lesen einige Stellen dazu. 1. Korinther 3, Vers 1. Und ich, Brüder, 1. Korinther 3, Vers 1, das gerne aufschlagen. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischernen und zu Unmündigen in Christus. Unmündig in Christus, Fleischern in Christus, also das gibt es tatsächlich. 1. Korinther 2, Vers 2. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise. Denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermöget es auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid noch Fleischern, denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Auch Jakobus greift das Thema auf, Jakobus 3. 14 bis 16. Wenn ihr aber bittere Neid oder Eifersucht und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht wieder die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, eine seelische, eine psychische, eine dämonische Weisheit. Denn wo Neid und Streitsucht sind, dort ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Paulus weiß sehr wohl, dass wir noch im Fleisch sind, da kann keiner raus. Das legt er ja besonders deutlich in Römer 6 und 7 dar. Römer 6, 19. Ich rede menschlich, in seinen Worten, in der Bibel redet er menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Der Römer 7, 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischern, unter die Sünde verkauft, das ist unser Problem. Wir können nicht den Willen Gottes aus unserem Fleisch heraustun. Oder Römer 7, 18. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Nicht wahr? Das tragen wir doch alle an uns. Das ist unsere Not, seit dem Sündenfall. Aber dabei bleibt natürlich Paulus nicht stehen. sondern er zeigt auch den Ausgang. Das war etwas Schlimmes, wenn auch ich wäre etwas Schlimmes, wenn ich jetzt bei diesen Bibelstellen aufhören würde. Er zeigt auch den Ausgang aus der Situation. Die Lösung sei hier schon angedeutet. Römer 8, Vers 1 und 4. Es ist das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, das mit der Neuzeugung in uns wirksam geworden ist. Das ist das Großartige, was wir in uns tragen dürfen. Dass wir all das überwinden, das Fleischliche und das Seelische, durch den Geist Gottes, der in uns wohnt, den wir mit der Neuzeugung erhalten haben. Der Geist oder das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Doch wie sieht nun der so der noch fleischern orientierte Christ aus? Er orientiert sich noch sehr stark an Vorbildern. Damals in Korinth war es deren Kampf zwischen Paulus, Apollos und Kephas, also Petrus. 1. Korinther 3. Ein junger Christ braucht Leitbilder, das ist einfach so. Eine Zeit lang ist das auch richtig, doch dann muss man selbstständig werden und wachsen, muss sich nach Christus ausstrecken. Gefahr ist angesagt, wo man zum Fan eines irgendeines Bruders oder irgendeiner Kirche oder irgendeines Kreises wird. Mit Eifersucht wacht man über sein Leitbild oder seine geistliche Gruppe. Kritik ist hier absolut unmöglich. Es gibt manche solche Fälle, da bin ich lieber ruhig, bevor ich mich da irgendwie mit Dingen auseinandersetze, die nichts bringen. Dann sind es aber auch Geschwister, die sich lange mit der Heilsgewissheit plagen, mit Buße und Sündenvergebung. Sie benötigen eine permanente Seelsorge. Das ist eine Belastung für manche Brüder und Schwestern. Ich weiß, ich habe mal eine Frau mitbegleitet, die gläubig geworden ist, aber immer wieder Frage, habe ich es geschafft, sie haben doch das und das bekannt, das und so weiter. Nach ein paar Jahren war es dann soweit. Dann hat sie selber auch Leute mit dem Evangelium bekannt gemacht. Das war dann eine schöne Sache. Dann sind es aber auch Geschwister, die sich lange mit der Heilsgewissheit plagen. Dann sind es Geschwister, deren Wachstum ins Stocken geraten ist. Da darf man fragen, woran das liegt. Warum stockt auf einmal unser geistliches Wachstum? Nicht, dass wir irgendwie auch, wenn wir schon länger dabei sind, irgendwann, es läuft nicht mehr so richtig. Da darf und muss vielleicht brüderlicher Rat in Anspruch genommen werden. Auch wenn man das erkennt, dann kann man auch gegensteuern. Dazu gibt es Hirten und Lehrer in Gemeinden, in der Gemeinde Epheser 4, Vers 11. Das Nachstehende war für meine Generation eine wichtige Fragestellung. Heute gibt es andere. Darf ich rauchen? Darf ich tanzen? Darf ich ins Kino gehen? Darf ich Bier trinken? Darf ich Schweinefleisch essen? Und wie weit gilt das Gesetz für mich? Heutzutage im Zeitalter des Internets sind etliche dieser Fragen natürlich überholt. Ist ein bisschen altmodisch, was ich da gesagt habe. Nunmehr geht es um ganz andere Dinge, die hinreichend bekannt sind. Es ist gut, wenn wir alle diese Dinge durchgemacht haben, die Anfechtungen durchgemacht haben. Und damit wir in die Freiheit eines Christenmenschen kommen, Galater 5, Vers 1, zur Freiheit sind wir frei gemacht. Da muss man auch mal durchbrechen, dass wir zur Freiheit durchgebrochen sind. Aber wir auch unter der Zucht des Geistes stehen. Und das ist ganz wichtig. Das müssen wir da müssen wir den Geist an uns arbeiten lassen. Also ich komme nochmal auf das Thema zurück. Heutzutage ist für junge und alte Christen je länger, je mehr die Apologetik angesagt, die Verteidigung des Evangeliums. Wo wir das tun, gewinnen wir auch innere Stärke und geistliche Standfestigkeit, muss ich auch dazu sagen. Im geistlichen Wachstum werden viele Dinge immer weniger Bedeutung, weil wir über sie hinauswachsen bzw. hinausgewachsen sind. Ich darf die Welt benutzen, besonders dort, wo sie mir auch was nützt und wo sie mir nichts nützt, sollen wir das bleiben lassen, sie zu sehr in Anspruch zu nehmen. Der intensive Umgang mit dem Wort wird nicht prägen und ich lerne, was zur Christusnachfolge hilft, oder ich muss mich selbst korrigieren, zur Christusnachahmung hilft und was sie hindert. was mir die Zeit raubt und was mir Zeit für Gott gibt, was meine Fantasie belegt. Fernsehen, Internet, Computerspiele und viele andere Dinge. Und was meine Seele frei hält für Jesus. Ein Modell fleischlicher Christen waren die Korinther. Durch ihre Art, durch ihr Beispiel erhielten wir von Paulus eine Fülle von Antworten und geistlichen Informationen zu teilweise brennenden Fragen unseres geistlichen Lebens. Dazu muss man einfach mal den ersten Korintherbrief lesen und den zweiten noch dazu. Ich will das gar nicht alles auflisten, was dort alles steht. Wir haben schon von Neid und Streit gehört und Rechtshändel, was dort gibt. Lassen wir das einfach. Kann jeder selber lesen. In 2. Korinther 7, Vers 10 steht etwas, dass Paulus irgend durch eine Seelsorge jemand betrübt hat. Ja, Paulus hat eine konsequente Seelsorge geübt. Er hat betrübt, aber es war eine Betrübnis gottgemäß. Das wage ich fast nicht für mich in Anspruch zu nehmen. Er war eben der Apostel und er hat betrübt, aber gottgemäß. Dann sind die Leute wieder zurechtgebracht worden. 2. Korinther 7, 7. 1. Korinther 15, 50 bis 57. Das ist ja das große Entrückungskapitel. Seine Seelsorge geschieht über die und mit den herrlichen Verheißungen. Sie geschieht auch über die Entrückung mit dem großen Ziel der Verwandlung und beim Herrn zu sein. Das ist in meinen Augen die beste Seelsorge. Mit den großen Verheißungen zu kommen und mit der herrlichen Zukunft, nach der man sich ausstreckt und nicht mit dem Gesetz und mit der Peitsche. Paulus sagt, sieh nicht auf dich, blicke auf Jesus und das große Ziel, Gottes. Sieh auf die vor dir liegende Freude. Vergesse, was da hinten ist. Strecke dich aus nach dem Hochziel der Berufung. Das ist ja Philipperbrief, Philipper 3, 14. Die Lösung unseres fleischernen Problems nach Gottes Weise und wie es uns Paulus übermittelt, er stellt zu all unseren Problemen seine herrlichen Verheißungen oder er stellt allen unseren Problemen seine herrlichen Verheißungen gegenüber. Dazu gehört auch die Hoffnung der Berufung. Dann wird Kleines, hoffentlich ist das so, dann wird Kleines klein vor unseren Augen, ob der vor uns liegenden Herrlichkeit. Das Ergebnis dessen, was ich gesagt habe, lautet, der Gläubige soll aus seinem fleischernen Wesen, allem fleischlichen Willen herauswachsen und zu einem geistlichen Christen werden. Jeder hat eine Lebensgeschichte. Jeder. Wir dürfen uns freuen, wenn ein geistliches Wachstum sichtbar wird. Hier sollte ich noch zusätzlich von einem geistlichen Erstarken sprechen. Das bedeutet, wir wollen auch in der Kraft des Geistes stehen. Denn der Geist ist eine Kraft. Es ist der Geist der Kraft, 2. Timotheus 1, Vers 7. Und dann sollen wir in der Kraft des Heiligen Geistes stehen, wie es Paulus den Römern in Römer 15, Vers 13 sagt. Nicht unsere Kraft. Seine Kraft. Meine Kraft, sagt Jesus, ist in den Schwachen mächtig. So heißt die Übersetzung. Und das dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Lesen wir noch 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Denn unser Geist, unser Evangelium war nicht bei euch in Worten allein, sondern auch in Kraft und in Heiligem Geist und in großer Gewissheit. Auch wichtig, wie ihr wisset, was wir unter euch waren, um euret Willen. Alles ist für uns geschrieben, haben wir gestern gehört. Römer 15, Vers 4. Auch das, was Paulus geschrieben hat. So wünschen wir es uns doch. Doch jeder an seinem Platz, den Apostel Paulus, gab es nur einmal. Den gab es nur einmal. Und wir sind kein Paulus. Nicht, dass wir in Vermessenheit geraten. Ich will noch Lukas 1, Vers 80 erwähnen, wo von Johannes dem Täufer geschrieben steht, das Kindlein aber wuchs und erstarkte im Geiste. Das wünsche ich uns allen. Noch eine Überschrift. Der geistliche Mensch der geistliche Christ, der Pneumatiker. Die Schrift sagt eindeutig, dass es keinen seelischen Christen gibt. Mehrfach gehört. Der Psychikos, der seelische Mensch, vernimmt nicht, was des Geistes Gottes ist. Nur der geistliche Christ vernimmt das, was vom Geiste Gottes kommt. Das ist gut so und wichtig so. Deshalb sind wir in der Welt auch ein Fremdkörper, weil es niemand versteht. Allerdings gibt es viele Menschen, die im Prozess des Gläubigwerdens stehen. Man kann nur bitten, dass alle, die auf dem Wege sind, auch ein Wort, glaube ich, aus dem Neuen Testament, endgültig durchbrechen. Denn solange sie den Durchbruch nicht geschafft haben, kann man sie nicht zu den geistlichen Christen oder geistlichen Menschen zählen. Dort, wo man noch auf dem Weg ist, dort gehören noch Zweifel und Kleinglaube dazu. Das sollte aber bei uns nicht so sein. Zum pneumatischen Christen, zum geistlichen Christen im Einzelnen noch ein paar Sätze. Der geistliche Christ ist ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes sogar. Er wurde durch die Wiedergeburt, Neuzeugung, Zeugen von oben zu einem gläubigen Menschen, ein Kind Gottes. Er erhielt den Heiligen Geist, haben wir gelesen, Titus 3, Vers 5. Sein Lebensinhalt, ich bin mit Christus gekreuzigt, das kann man nicht oft genug sagen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er lebt jetzt sein Leben in mir. Er will im Heiligen Geist leben und wandeln, Galater 5, Vers 25. Der geistliche Christ will, dass sein Sohn in ihm, der Sohn Gottes natürlich, ihm geoffenbart wird, Galater 1, Vers 16. Dass ihm das Geheimnis Christi aufgeschlossen wird, das ist ja auch unser Thema, das Geheimnis Christi erkennen, Epheser 3, 5. Dass Christus in ihm Gestalt gewinnt, Galater 4, 19. Dass das Leben und die Lebensweise Christi in ihm oder in uns wirksam wird, dass er im Glauben stehen darf, dass er im Geist vollendet, was er durch den Geist in seinem Glaubensleben begonnen hat. Das ist ein Satz aus Galater 3, Vers 3. Wollt ihr im Fleisch zu Ende bringen, was im Geist begonnen worden ist? Das sei ferne, wollen auch wir. Ach, es ist eine Freude, das Ende von Menschen anzusehen, die durchgehalten haben, geistlich gewachsen bis zum Schluss. Schlimm ist es dort, wo man dann am Schluss dann noch verflacht. Ganz schlimm. Also, dass der Geist vollendet, was der Geist in unserem Glaubensleben begonnen hat. Ganz wichtig. Der geistliche Mensch, der geistliche Christ weiß, dass er sein Fleisch gekreuzigt hat, samt den Leidenschaften und Lüsten. Galater 5, 17. Man könnte meinen, dass das, es ist auch so, ein lebenslanger Sterbensprozess ist. Er will sich den fleischlichen Lüsten enthalten, 1. Petrus 2, Vers 11. Und für die jungen Leute, dem jugendlichen Gläubigen wollen wir zurufen, dass er den fleischlichen Lüsten entflieht, wie Paulus dem Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 22 schreibt. Und dann weiß der geistliche Gläubige, dass der Geist wieder das Fleisch und das Fleisch wieder den Geist streuten, wiederum ein lebenslanger Prozess. Schließlich will er das eine erreichen und leben, und so leben, dass er geistgemäß wandelt, Römer 8, Vers 1 und 4. Und, jetzt komme ich nochmal zurück, und dass das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus, in ihm, zur Auswirkung kommt. Habe ich vorhin schon mal gesagt, muss man doppelt mobben, dieses Wort, dass das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus in uns zur Auswirkung kommt. Das ist die Antwort Gottes auf den fleischenden Christen. So, und jetzt kommt noch etwas. Nun, dann weiß der Gläubige, dass er einen neuen Denksinn benötigt. Das weltberühmte Wort, hätte ich schon gesagt, in unseren Reisen, haben die Brüder, die Väter schon erzählt, genutzt dieses Wort, den Nous, den neuen Denksinn. Es war in Neudorf, da hat ein Bruder gesagt, wir haben eigentlich einen sechsten Sinn, unseren Denksinn, hat mir gut gefallen. Das ist der sogenannte Nous. Wir können geistlich denken, das ist unser neuer Denksinn. Das ist das neue Denken, dass wir auch den Denksinn Christi erhalten. In 1. Korinther 2, 16, dort steht das. Wir haben Christi Denken, Christi Denksinn, Christi Sinnen, den Nous Christi. Im Herzen entstehen die Gedanken. Das können wir der Bibel einschließlich den Reden Jesu entnehmen. Stehen auch in der Bibel. Matthäus 15, Vers 18 und 19, das Wort ist gestern schon gefallen. Was aber, oder morgen vielleicht sogar, was aber aus dem Munde ausgeht, kommt aus dem Herzen. Was wir sprechen und reden, kommt aus dem Herzen. Was da drin ist. Nicht da oben im Kopf, sondern im Herzen. Was aber aus dem Munde ausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Oder auch umgekehrt, wenn ich was Geistliches sage, dann fördert das. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen, verunreinigt den Menschen nicht. In unserem Herzen entstehen die Gedanken. Habe ich mal bei Git gelesen, unser Gehirn verarbeitet die Gedanken. Es ist wie eine Maschine, die die Gedanken verarbeitet. Originale Gedankenentwicklungen aber gehören nicht zur Aufgabe des Gehirns, aber die Verarbeitung der Gedanken, des Denkens, die Mitarbeit am Denkprozess gehört zu seiner Aufgabe. In meinen Augen geschieht das wissenschaftliche Forschen ebenfalls durch den Geist, aber die Verarbeitung geschieht im Kopf. Der Geist forscht, er ist der Forschende. Der Ursprung des Denkprozesses liegt jedenfalls im Herzen. Nicht wahr? Psalm 77, glaube ich, ist das. Mein Geist forschte. Gutes Forschen ist nicht verboten. Allerdings wäre es hilfreich, wenn es in seinem Geist geschehen würde. Doch die sogenannte Wissenschaft hat sich längst auf den Stuhl des Schöpfers gesetzt. Zu seiner Zeit wird der Herr sie von dort herunterstoßen. Der geistliche Mensch will bei allem irdischen Forschen auch in der Schrift forschen, natürlich. Die Scheidung von Seele und Geist. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Beurteiler, auch Richter, da steht das Wort Kritikos, Kritiker, ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Es ist unsere Aufgabe in unserem Geistesleben, in unserem Glaubensleben, Seelisches und Geistliches zu trennen. Und da muss uns der Herr auch geübte Sinne schenken. Und das bedeutet auch, es darf in unserem Glaubensleben keine Vermischung von Seelischem und Geistlichem geben. Und der Kritiker, der Beurteiler, der Richter darüber ist das Wort Gottes. Und deshalb heißt das für mich am Wort Gottes bleiben. Und nochmal insbesondere an dem, was Paulus seiner Gemeinde geschrieben hat, seinem, dem Leib Christi geschrieben hat. Ich lese ein Wort aus 4. Mose 11, die Verse 4 bis 6. Und das Mischvolk, das in ihrer Mitte war, in der Wüstenwanderung, wurde lüstern. Und auch die Kinder Israel weinten wiederum und sprachen, wer wird uns Fleisch geben? Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. Nicht, jetzt kommt die Erinnerung, die wird auf einmal verherrlicht, die Erinnerung nach, wenn die Sache schlecht war. Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, der Gurken, der Melonen, des Lauchs und der Zwiebeln und des Knoblauchs. Und nun ist unsere Seele dürre. Es ist gar nichts da, nur auf das Mahn oder das Manna sehen unsere Augen. Das Mischvolk. Alle Vermischung ist vom Übel. Deshalb brauchen wir das Wort Gottes und die Leitung des Heiligen Geistes und das gute Gewissen, um das Seelische vom Geistlichen zu trennen. Karl Geyer hat ein Büchlein geschrieben, vom Seelischen zum Geistesmenschen, so ähnlich heißt das. viele Jahre alt, er ist schon 55 gestorben, also kann es kein neues Heft sein. Ich habe das, nachdem ich den Vortrag soweit fertig hatte, nochmal in die Hand genommen und ein bisschen darin gelesen. Da schreibt er irgendwo, er spricht in diesem Zusammenhang von seelischen Hoffnungen, die oft genug gar nicht erkannt und geschieden werden und daher auch zu einer schleichenden Belastung für unser Glaubensleben werden kann. Wenn man sich falsche Hoffnungen macht, das dürfen wir als Christen auch nicht uns machen. Es geht letzten Endes um das Herauslösen aus alten seelischen und fleischlichen Bindungen und Hemmungen, die noch aus unserem früheren alten Wesen stammen. Und da hat er recht. Wir müssen auch alte seelische Bindungen lösen. Vielleicht geht es nicht bei uns alleine, vielleicht brauchen wir jemanden, der uns da hilft. Dazu gehört natürlich auch das Ablegen geistlicher Schauspielerei und die Herauslösung aus einem geistlich-seelischen Doppelleben oder gar einem geistlich-fleischlichen Doppelleben. Das gibt es ja alles. Das muss ich einfach auch erwähnen. Wir kommen zum Schluss. Der Herr schenke uns ein klares Glaubens- und Geistesleben, geprägt vom Heiligen Geist, geprägt vom Umgang mit dem Wort, von der Predigt und der geistlichen Verkündigung und geprägt von der geistlichen Gemeinschaft. Das ist ganz wichtig. Noch einmal, was ich gestern schon erwähnte, wie gesagt, das Büchlein gibt es noch, von Watchmeni, sitze, wandle, stehe. Wenn du gläubig geworden bist, sitze vor deinem Gott, vor deinem Herrn und lerne. Und dann wandle in dem Gelernten, mit dem Gelernten. Und dann stehe vor deinem Gott. Für mich ist da 2. Korinther 3, Vers 18 so wichtig. Mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden wir in sein Bild verwandelt als durch den Herrn den Geist. Und Watchmeni bringt die Stelle in Epheser 3. So steht nun eure Lenden und gürtet mit Wahrheit und so weiter. Ja, das ist das, wenn wir vor dem Herrn stehen heute und einmal in der Ewigkeit, als Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes, da wird es dann ganz besonders wirksam werden. Und wenn wir das erreichen, was wir heute gehofft haben, wird das göttliche, geistliche Wirklichkeit sein. Es gibt da ein wunderschönes, das habe ich nicht gesagt für das Lied, es wäre vielleicht noch etwas gewesen zu singen, brauchen wir aber nicht. Ein wunderschönes Lied von Philipp Friedrich Hiller. Ich glaube, dass die Heiligen im Geist Gemeinschaft haben. Und das ist, was wir üben wollen, immer wenn wir zusammenkommen. Ich glaube, dass die Heiligen im Geist Gemeinschaft haben. Steht auch in dem Liederbuch drin. So möge der lebendige Gott, Gott durch Jesus Christus uns segnen und heute mit uns gehen und auch in die Zeit, die vor uns liegt. Und möge unser geistliches Denken unseren geistlichen Menschen in uns zum Wachsen bringen, dass wir dann hingelangen zu dem Ziel, auf das wir hinsteuern, dass wir einmal bei Jesus sein werden. Und dann werden wir das empfangen, was wir im Leibesleben getan haben. Da wünsche ich mir natürlich und euch erst recht Gold, Silber und edle Steine und nicht dieses Heu und Stroh, was es da sonst noch alles gibt, das verbrennen wird. Der Herr segne uns miteinander. Jetzt soll ich beten. Ich habe schon darauf gewartet, dass du mir das jetzt sagst. Ja, Vater Herrlichkeit, wollen dich einfach anbeten im Namen Jesu und dir allein die Ehre geben, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, dass wir aber auch im Fleische stehen müssen. Das ist unsere Bewährung, dass wir uns bewähren in unserem Fleisch leben, und das macht uns oft so viel Mühe, so viel Mühe, so viel Mühe. In den verschiedenen Richtungen, die es beim Fleisch gibt. Und der Satan wirkt an uns und versucht, der Geist der Finsternis, der Geist, den Geist der Bosheit an uns zu arbeiten. Aber einmal ging das auch bei dir so, Herr Jesus, als du im Erdenleben warst. Aber da kam keine Sünde rein. Hatte der Satan und sein Geist keine Chance einzudringen. Und so lass es auch bei uns sein, dass wir in der Kraft des Geistes und in der Waffenrüstung, über die wir heute nicht gesprochen haben, dass wir in der Waffenrüstung stehen und wir alle feurigen Pfeile des Feindes abwehren können, damit unser geistlicher Mensch wächst, damit wir im Glauben wachsen, damit wir hinwachsen zu dir, dem Haupt, dass wir in dich hineinwachsen, so wie es wörtlich heißt. Und dafür, das mögest du uns allen schenken. Nimm alles Seelische und Fleischliche weg, dass der Geist in uns regiert und unser Leben steuert, dass die Seele sich an den Geist anhängt und nicht an das Fleisch. Ja, nun segne uns einfach miteinander. Wir wollen uns alle dir anbefehlen und auch die, die uns anbefohlen hast, Herr, wollen wir dir anbefehlen. Alles, was du uns in dieser Welt als Auftrag gegeben hast, vom Beruf bis zu Gesprächen und unserem Zeugnis und unserem Wandel und dem Licht, das wir sein sollen im Herrn und die geistlichen Menschen, die wir sein sollen, das lass doch auch Auswirkungen und Prägungen auf unsere Umwelt geben. Segne unsere Familien und Häuser und segne die Orte, wo wir wohnen, die Länder und das Land und den Staat. Ach, wir legen sie alle in deine Hände. Sie brauchen alle dich. Bis du einmal wiederkommst und alles neu machst. Wir warten auf dich, Herr Jesus, mit vorgerecktem Halse, wie Paulus schreibt. Das mögest du uns schenken. So wollen wir dich noch einmal anbeten, Vater, im Namen Jesu, und dir danken. Dir allein sei die Ehre. Amen.